SRF 2 Kultur. Weltweit.
Aus der Geschichte lernen können wir selten. Auch wenn das in vielen Fällen überaus wünschenswert wäre. Warum etwa konnte die Erinnerung an den Holocaust nicht weitere Völkermorde verhindern? Dieser Frage nachgehen will auch ein neues Museum in Südafrika. Das Zentrum für Genozid und Holocaust will sich vor allem dem Völkermord in Ruanda und der Ermordung der europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg widmen. Das Zentrum in Johannesburg soll in einem Jahr eröffnet werden. Zurzeit befindet es sich gerade im Bau. Ich habe heute Nachmittag mit Ruedi Küng in Südafrika gesprochen und habe ihn als erstes gefragt, ob dieses Zentrum das erste seiner Art in Afrika sei.
Ja, es ist das erste Holocaust- und Genozidmuseum. Es gibt bereits hier in Südafrika zwei Museen. Es sind jüdische Museen und die haben auch Holocaust-Zentren angegliedert. Sie sind seit 1999 aktiv. Jetzt aber soll in Johannesburg eben ein Zentrum gebaut werden. Es wird gebaut, das sowohl den Holocaust deckt, die Vernichtung der Juden durch die Nazis, als eben auch den Völkermord in Ruanda von 1994.
Diese Museen, von denen Sie gesprochen haben, die jüdische Geschichte thematisieren, wer steckt da dahinter?
Ja, wir müssen sehen, dass es hier in Südafrika eine starke jüdische Gemeinde gibt. Sie ist vielleicht nicht zahlenmäßig so stark, man schätzt etwa 70.000. Bezogen auf eine Bevölkerung von 50 Millionen ist das nicht sehr viel, aber die jüdische Gemeinde ist sehr einflussreich. Viele prominente Juden haben sich im Kampf gegen die Apartheid engagiert. Sie sind prominente Politiker, prominente Geistesgrößen im Land und die haben eben auch dafür gesorgt, dass die Erinnerung an den Holocaust, an die Vernichtung der Juden aufrechterhalten wird.
Die jüdische Gemeinde in Afrika baut also Museen. Kann man da sagen, dass ein Bildungsauftrag dahinter steht?
Das ist ganz klar der Fall. Man kann sagen, dass die beiden Holocaust-Zentren in Kapstadt und in Durban, die bereits bestehen, dass sie vor allem im Feld der Erziehung tätig sind. Es gibt seit 2007 im demokratischen Südafrika einen Bildungsauftrag im Lehrplan der oberen Stufen der 9. und der 11. Klassen. Und da wird ganz klar gefordert, dass über die Geschichte der Judenverfolgung, über den Holocaust, die Judenvernichtung, sowie auch über den Genozid in Ruanda gelehrt wird. Und diese Zentren sind sehr aktiv. Sie haben Hunderte von Veranstaltungen im ganzen Land organisiert, führen sie durch. Und das ist einmalig auf dem afrikanischen Kontinent.
Das neue Zentrum für Holocaust und Genozid wird in Johannesburg im April 2014 eröffnet. Pünktlich zum Jahrestag des Völkermords in Ruanda. 20 Jahre wird der dann her sein. Was ist das Ziel, was ist die Absicht der Museumsmacher?
Ja, es ist ja wirklich eine tragische Koinzidenz der Geschichte, dass zu dem Zeitpunkt, als in Ruanda dieses schreckliche Morden an den Tutsi und an den kritischen Hutus, die nicht am Völkermord mitmachen wollten, dass zu genau dieser Zeit hier in Südafrika der große Triumph der Demokratie gefeiert wurde und mit diesen Wahlen, die Nelson Mandela zum Präsidenten gemacht haben, eben das Ende der Apartheid, der Rassentrennung gleichzeitig gefeiert wurde. Und diese Verbindung eben, die ist ja auch jetzt im Hintergrund der Direktorin des neuen Zentrums für Holocaust und Genozid. Sie sagt, wir können nicht hier den Holocaust alleine als Thema in die Bevölkerung tragen, ins Bewusstsein bringen. Wir müssen auch diesen Völkermord in Ruanda im Bewusstsein behalten, weil eben auch, und das sagt sie ganz deutlich, dieser Holocaust nicht den späteren Völkermord in Ruanda hat verhindern können. Und das wäre eigentlich ja das Ziel, dass mit dem Bewusstsein solcher Geschehen, solchen Schrecknisse der Geschichte eben weitere solche Taten verhindert werden könnten.
Wie geht Ruanda denn heute schon um mit seiner Vergangenheit? Ist der Völkermord im Land ein Thema oder möchte man nichts mehr wissen von den dunklen Seiten der Vergangenheit?
Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die jetzige Regierung, und man darf das sagen, ist eine Tutsi-beherrschte Regierung. Also das ist diese Minderheit, die eben hätte ausgerottet werden sollen durch die Mehrheit der Hutu. Diese Regierung will ganz klar das Bewusstsein wachhalten, dass es diesen Schrecken in der Geschichte gegeben hat. Ein großes Memorial, eine große Gedenkstätte in der Hauptstadt Kigali dient diesem Zweck. aber auch andere Stätten des schrecklichen Geschehens in Ruanda sind heutige Zeugen, was damals geschehen ist. Man hat zum Beispiel Kirchen, in denen die Bevölkerung eingeschlossen war, die Tutsi-Bevölkerung, und die darin ermordet wurden, hat man so gelassen, wie es eben nach dem schrecklichen Geschehen war. Also der Wille der Regierung, hier das Bewusstsein wachzuhalten, ist ganz stark, und deshalb begrüßt man es auch in Ruanda, dass hier in Südafrika dieses Zentrum entsteht.
Rudi Küng, ehemaliger Korrespondent von Schweizer Radio DRS in Südafrika. Dieses Flower Power Album, das wir als nächstes spielen hier, hat eine lange Erfolgsgeschichte. Ende der 1960er hat The Who das Konzeptalbum Tommy eingespielt. Das Album erzählt die schwierige Lebensgeschichte eines Mannes, der sich abschottet vor der Außenwelt. Das Album von The Who war so erfolgreich, dass die Geschichte 17 Jahre später als Rockoper verfilmt wurde, sehr aufwendig verfilmt, mit Stars wie Tina Turner. In den 90ern wurde Tommy für die Broadway-Bühne adaptiert. Seither wurde das Stück mit Preisen ausgezeichnet, fast 900 Mal gespielt. Jetzt wird die Rockoper Tommy in Basel inszeniert. Gestern war Premiere. Tommy ist Kult, ist ein Teil der Musikgeschichte. Ich habe den Musikjournalisten Nick Joyce gefragt, was ihm persönlich gefallen hat an der Inszenierung.
Die Produktion hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Die jungen Darsteller haben gut gesungen. Es war interessant inszeniert, choreografiert. Das Bühnenbild war karg, aber entsprechend dem Thema, entsprechend von Isolation und Videospielen, karg inszeniert. Ich wurde bestens unterhalten, gab gute Musik, wurde gut gespielt. Ja, war schön dort zu sein.
Tommy von The Who hat eine komplexe Handelsstruktur. Worum geht's?
Es geht um den kleinen Tommy Walker, der als Kind miterleben muss, wie sein Vater den Liebhaber seiner Mutter tötet, ermordet und dann von den Eltern eingebläut bekommt, dass er diese Tat, diese Bluttat nie gesehen oder gehört hat und auch nicht darüber reden muss. So verfällt man sozusagen ein sensorisches Koma. Das ist sozusagen der erste Strang dieser Geschichte, die traurige Kindheit des Isolierten, des Autistischen, wenn man so will, Tommy. Der zweite Strang, Tommy inzwischen zum Pinball-König, zum Flipper-König avanciert, kommt aus diesem Koma raus und muss damit fertig werden, dass er jetzt ein Messias ist, dass er ein Teenidol ist, dass seine Jünger etwas von ihm wollen, das er eigentlich gar nicht bieten kann. Und das sind die zwei Themen, Kindheitstraumata und den ganzen Persönlichkeitskult, der das Stück zu einem gewissen Grad auch noch aktuell macht.
Tommy, die Rockoper von The Who, das ist ein Stück Musikgeschichte, das ist ein Kultstück, Nick Joyce. Wie setzt diese Inszenierung in Basel jetzt die Rockoper um?
Tommy verbringt viel seiner Zeit bis ins Erwachsenenalter oben auf einem Podest. Dort kümmert er sich um, lernt Videospiele spielen. Drumherum passiert alles. Also seine Familie, er wird gefoltert von seinem Cousin, er wird mit Drogen und Sex in Kontakt gebracht, kommt schließlich runter vom Podest. Es ist eine sehr einfache Inszenierung und doch sehr wirksam. Wie gesagt, Tommy verbringt die meiste Zeit oben auf dem Podest und kommt erst in der zweiten Hälfte runter von diesem Podest. Das ist sehr bewegend, das ist sehr gut gemacht. Es ist professionelles Theater, mit einem gewissen Laiengehalt von den Darstellern her, aber doch clever gemacht vom Regisseur Andy Dobler.
Kann man sagen, dass die Inszenierung die Handelsstruktur entwirrt hat?
Das ist richtig. Also das Stück wurde 1969 auf einem Doppelalbum präsentiert. Das gab es ja lange nicht als Theateraufführung. Es gab einen Film von Ken Russell 1975, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt in dieser Produktion, wie gesagt, von Andy Tobler, macht viel mehr Sinn, als die Stücke sind neu zusammengestellt. Die werden zum Teil auch zerstückelt als Leitmotive sozusagen. Man versteht besser, warum Tommy in diese Scheinwelt des Videospiels, ursprünglich war es ja das Flippern, reinfällt. Man versteht auch die Frustration seiner Eltern, wie sie versuchen, den aus seiner Welt herauszuholen. Man versteht auch besser, warum Tommy am Schluss, er wird vom, er kommt aus der Isolation heraus, wird zum Messias und dann wird er von seinen Jüngern wieder verworfen. Was passiert? Und die ganze Tragik dieser Figur kommt meiner Meinung nach viel besser zu gelten als auf der ursprünglichen LP.
Tommy wird in Basel jetzt von Leuten aufgeführt, die junge Talente aus der Region, also aus Basel, einen Karrierekick verschaffen möchten. Haben die jungen Musiker hier ihre Chance gepackt, Nick Joyce?
Ich würde schon sagen, also es sind ja nicht nur junge oder unbekannte Leute, die an der Produktion beteiligt sind. Wie gesagt, Andy Tomlist, eine gestandene Größe, die Begleitband, das sind die Countdowns, das ist eine 60er-Jahre-Band, die, ich kenne die Geschichte nicht, aber sicher 40 Jahre, 50 Jahre auf dem Buckel haben. Aber in der Besetzung sind Leute, die schon lange in der Basel Theater sind, aber wie gesagt, als Laien. Und sie haben gut gesungen. Also wirklich herrlich zu hören, wie diese Songs wunderbar mehrstimmig gesungen waren. Es war eine gewisse Energie in der Produktion. Das hat mich mitgerissen. Als die Musik, wie sie gesungen wurde, die Leute, die Darsteller, wie sie sich ins Material reingeben, das hat Spaß gemacht. Also die Chance genutzt, absolut.
Sie waren für uns an der Premiere von Tommy. Gestern Abend. Wie ist das Stück im Publikum angekommen?
Das Stück ist sehr gut angekommen. Also ich glaube, am Anfang waren die Leute ein bisschen überrascht, dass recht leise gespielt wurde. Also ich habe gehört aus dem Backstage-Bereich, dass die Dezibel-Limiten in der Querfeldhalle begrenzt sind. Also The Who waren ja eine sehr wilde Band. Die haben ja Anfang 70er einer der lautesten Konzerte aller Zeiten gespielt, 120 Dezibel. Und diese Lautstärke hat gefehlt. Und ich denke, das Publikum musste sich darauf einstellen, dass es ein bisschen konzertanter oder ein bisschen ruhiger gespielt wurde. Aber sobald man sich auf das eingestellt hat, sind die Leute mitgegangen, es gab Standing Ovations und ja, man hat sich darüber gefreut. Wobei man auch sagen muss, das sind Leute, die auch wollten. Also es gab ja in Basel ja auch eine andere Form der Unterhaltung. Gestern war ja Tottenham Basel. Und die Leute, die dabei waren, waren ja, das waren Theaterfans, nicht Fußballfans.
Und dazu gehört auch Musikjournalist Nick Joyce. Er spricht hier über Tommy. Die Rockoper von The Who wird in der Basel Querfeldhalle noch aufgeführt bis zum 27. April. Anna Karenina, sie ist zweifellos eine große, eine tragische Figur. Tolstois Romanheldin aus dem Jahr 1877 war eben gerade prominent zu sehen auf der Kinoleinwand und immer wieder findet sie auch den Weg auf die Theaterbühne. Nun hat sich die Filmregisseurin Bettina Oberli des großen Stoffs angenommen und gibt damit ihren Einstand als Theaterregisseurin. An der Premiere am Theater Basel gestern Abend war Karl Linder mit dabei.
Ja, sie kann. Die Filmregisseurin Bettina Oberli kann auch Theater inszenieren. Und sie kann, was angesichts eines so gewaltigen Stoffes wie Anna Karenina beeindruckt. Sie bleibt unaufgeregt und widmet sich mit großer Sorgfalt den Figuren, die in ihrer Inszenierung plastisch und ganz gegenwärtig daherkommen. Der Theaterabend beginnt auf einem Eisfeld. Die Bühne ist eine silbergraue Fläche, auf der die blutjunge Kitty in wehenden Röcken ihre Pirouetten dreht. Sie hat dem Gutsbesitzer Levin den Kopf verdreht, doch heiraten kann sie den Kerl im grünen Schlabberpulli auf keinen Fall.
Er tat ihr von ganzem Herzen leid. Und ihr Mitleid wurde umso größer, als dass sie selbst wusste, dass sie der Anlass zu seinem Unglück war. Aber was sollte sie tun?
Was soll man tun angesichts der Liebe, wenn sie über einen kommt? Diese Frage stellen sich kurze Zeit später zwei andere Figuren aus ganz anderen Gründen. Am Moskauer Bahnhof trifft die schöne, verheiratete Anna Karenina auf Graf Wronski und beide trifft die Liebe wie ein Schlag.
Sehr erfreut, Anna Karenina.
Wronski.
Anna Karenina.
Rittmeister.
Sehr erfreut.
Und Gutsbesitzer. Ich hatte das Vergnügen mit Ihnen.
Das dritte Paar bilden Anna Kareninas Bruder und seine Frau Dasha. Diese hat gerade erfahren, dass ihr Gatte sie betrügt und sie sieht ihre Gefühle, ihre Familie, ihre Kinder und sie sieht sich selbst in Frage gestellt.
Ja. Und plötzlich findet man einen Brief. Einen kleinen, nicht einmal sehr einfallsreichen Brief. Und dieser Zettel mit diesen kleinen, dummen Buchstaben macht eine ganze Welt kaputt, ein ganzes Leben. Es ist so erniedrigend, einfach nur traurig.
Tolstois Roman Anna Karenina erzählt von den Gefügen der Gesellschaft, unter denen die Ehe und zwangsläufig auch die Familie zu den wackeligsten, für Störungen anfälligsten gehören. Die Bühnenbearbeitung von Armin Petras inszeniert Bettina Oberli als schlichtes und eindringliches Schaulaufen. Sie zeigt sich findende, sich verpassende, sich verlierende, sich suchende Paare. In ihrer Mitte leuchtet Anna Karenina zu Beginn wie ein Versprechen, wie ein Geschenk, das nur ausgepackt zu werden braucht. Nichts scheint sich ihrem brennenden Wunsch, mit Wronski das Leben weiterzuleben, entgegenzustellen, nicht einmal der drohende Verlust ihres eigenen Kindes. Während sich Anna Karenina in ihren Gefühlen und in ihrem Geliebten verliert, dreht die Welt sich freilich weiter. Regisseurin Bettina Oberli zeichnet mit einfachen Bildern die inneren und äußeren Gefühlszustände von Tolstois Romanpersonal nach. Da ist zum Beispiel die betrogene Dasha, die sich ein Kissen nach dem anderen als Babybauch unter den Rock stopft und die ihren Mann nicht ins Pfefferland schickt. Oder Kitty, die zwischen Ohnmacht und Hysterie torkelnd erste Liebeserfahrungen sammelt, um dann doch noch in den Heiratsantrag von Levin einzuwilligen. Und da ist die reife Anna Karenina auf viel zu hohen Absätzen, der wir beim Absturz zuschauen, nicht ohne sie vorher um ihr Liebesglück, das sie mit Graf Wronski in betörender Sinnlichkeit auslebt, gründlich benieden zu haben. Am Ende bleibt von ihr, ihrem Leben, ihrem Schicksal nichts übrig, nicht einmal eine Spur im Schnee, der unentwegt auf die Bühne rieselt.
Er sieht nimmer da, wenn's schnell, und sie spuren die Finger im Schnee.
Karl Linder über die Theaterproduktion Anna Karenina in der Regie von Bettina Oberli. Zu sehen am Theater Basel bis Ende Mai. Die Künstlerbörse Thun ist eines der wichtigsten Schaufenster der Kleinkunst im deutschsprachigen Raum. Hier treffen sich Veranstalter, Agenten und Künstler mit ihren neuesten Programmen. Hier werden Kontakte geknüpft und Spielpläne gemacht. Dieser Tage geht die aktuelle Künstlerbörse über die Bühne. Lukas Holliger, Sie sind gerade an der Künstlerbörse in Thun dabei. Was hat Sie bisher am meisten erfreut und überrascht?
Ja, es läuft der erste Tag und heute Morgen gab es wirklich schon die erste Überraschung. Ein Kindergärtner und Punkrocker, der jetzt plötzlich den Weg auf die Bühne sucht, Dominique Deville, der wie ein tätowierter Komet, man kann es eigentlich nicht anders sagen, die Bühne betreten hat und das Publikum überrannt hat mit seinen Ideen und Erzählungen zu den Kindern. Ein Mann, der wirklich mit seiner Darstellungsenergie alle überrascht hat und auch unsere Mikrofone. Hier ist nun trotzdem aber ein Ausschnitt.
Es gibt genau vier Grundtypen von Kindern. Vier. Nicht mehr. Stell euch die vier ganz schnell vor. He? Typ 1.
Ja, hoi, Kevin.
Herr Deville! Grüezi! Ich bin ein Pirat! Ich bin Dinosaurier! Nein! Ich bin Zombie! Ich bin ein Monster! Ich bin ein Panzer! Ich bin ein Vulkan!
So, also das Abbild eines hyperaktiven Kindes von Dominique Deville. Es gibt aber auch populäre Figuren, wie zum Beispiel Fräulein Da Capo, bestens bekannt aus Jacopo Müller oder aus dem Film Der Sandmann, die hier aber sich in einem neuen Licht präsentieren. Und hier stellt sie sich gleich selber vor.
Mein Name ist Fräulein Da Capo.
Und sie denken jetzt, ja, das ist da die 2-Minuten-Trulle aus dem Fernsehen. Was macht echt so eine mit 20 Minuten Zeit?
Genau, aber sie hat bewiesen, dass sie mit 20 Minuten Zeit sehr viel machen kann, dass sie den großen Bogen mit verschmitzten und selbstironischen An- und Zwischenmoderationen über die Bühne bringt. Ihre Musik ist voller Erfindungsreichtum, voller Herz. Ein Loopgerät steht ihr zur Verfügung. Damit kann sie verschiedene Blasinstrumente gleichzeitig spielen und dann noch mit ihrer glockenklaren Stimme begleiten. Sie hat hochkomische Mentalitätsstudien als Texte und spätestens dann mit ihrer Zugabe, das war ein Lied exklusiv gewidmet der KTV, der Künstlerbörse Thun, hat sie das Publikum im Sturm erobert. Wir hören hier einen kleinen Ausschnitt.
Es ist ein extra komponierter Song, KTV-Song. Und ich habe den, weil ja Liechtenstein Gastland ist, in Swahili komponiert. Dun skaunda, tskedam de gedun skaunda, tskeya und skaunda, tskedam de gedun skaunda, tskeya und skaunda. Uakambo, alaia kamulukwe, ukatepo, uakambo, alaia kamulukwe, ukatepo, uakambo, alaia kamulukwe, ukatepo, uakambo, alaia kamulukwe, ukatepo, uakambo.
Fräulein da Capo an der Künstlerbörse Thun. Der große bisherige Höhepunkt war aber, das kann man am ersten Tag immer noch sagen, der Auftritt der frisch gekürten Preisträgerin des Schweizer Kleinkunstpreises, Eugenie Repetit. Sie betritt die Bühne mit einer wuchtigen Disco-Nummer im Roboter-Tanzstil und lässt dann keine Sekunde mehr nach. Ein Körper, von dem man sagen kann, die klassische Ballettbühne mag ihn verschmähen, wir wollen ihn sehen, denn dieser Körper, der kann einfach alles. Die ausgebildete Tänzerin ist bis in die Mimik und Fingerspitzen virtuos und präzis, dass man der Jury nur gratulieren kann, dass sie den Begriff Kleinkunst nicht eng sieht und mit Eugenie Repetit zum ersten Mal überhaupt eine Tänzerin auszeichnet. Die Kleinkunst wird hier wortwörtlich gesprengt, auch Laudator und Kabarettist Massimo Rocchi zeigte sich gestern Abend regelrecht verliebt.
Moi, je t'ai vu la première fois il y a 10 ans et je suis tombé artistiquement amoureux de toi. Parce que tu fais comme disait Buster Keaton, tu nous fais rigoler avec tes jambes. Tes pieds deviennent tes mains.
Okay, number 5, it's about coordination. Coordination en français. Alright. Je suis très touchée de recevoir ce prix. Je suis très heureuse aussi d'être là ce soir. C'est aussi un grand encouragement pour ma carrière. Je suis au début, je suis en train de sauter et puis ça me fait très plaisir. Merci au jury du prix suisse de la scène. Merci à l'ATP. Wow, what a fabulous dancer I am! Thank you, I know. 13, come on, let's go!
Eugenie Repetit, frisch gekürte Preisträgerin des Schweizer Kleinkunstpreises, ganz gerührt an der Künstlerbörse Thun. SRF1-Kollege Lukas Hollinger, vielen Dank, dass Sie sich für uns umgehört haben. Und nun auf zu Donald, auf nach Entenhausen.
Guten Morgen, Clementine, beautiful day.
Mit Donald Duck, Onkel Dagobert und Tick, Trick und Track kann man sich auch wissenschaftlich befassen. Morgen findet in Basel der Kongress der sogenannten Donaldisten statt. Die Mitglieder der deutschen Organisation der nicht kommerziellen Anhänger des lauteren Donaldismus, DONALD, treffen sich zum wissenschaftlichen Austausch und befassen sich mit dem Thema in einer Reihe von Vorträgen über die Entenhausener Vögel. Remo Vitelli hat mit der Ehrenpräsidente gesprochen, mit Gangolf Seitz.
Gangolf Seitz, Sie treffen sich morgen zu Ihrem Donaldisten-Kongress. Ich zitiere aus dem Kongressprogramm. Um 12 Uhr ist das sogenannte Donaldische Durcheinander, um 12.15 Uhr die Begrüßung und Hymne, um 12.20 Uhr dann ein Vortrag, Analyse des Entenhausener Münsters, Baustil, Entstehungszeit und religionswissenschaftliche Deutung. Und so geht das dann morgen weiter an Ihrem Kongress. Gangolf Seitz, entschuldigen Sie bitte die Ausdrucksweise, aber Sie haben sie ja nicht alle.
Oh, wir haben sehr viele. Ich würde sagen, wir sind die Königsdisziplin der Wissenschaften. Wenn irgendjemand sie alle hat, dann haben wir sie. Das muss man schon so sehen, denn der Donaldismus ist ja eine, wenn nicht sogar die einzige Wissenschaft, die fachübergreifend sich mit allen Aspekten des Lebens befasst und die zu Recht sich als Königsdisziplin der Wissenschaften bezeichnen kann.
Sie haben sozusagen die interdisziplinäre Arbeit erfunden.
Wir haben sie vielleicht nicht erfunden, aber wir haben sie optimiert, indem wir das Leben in Entenhausen erforschen, aus allen Aspekten heraus, die sich anbieten, mit den Instrumentarien, die andere Wissenschaften entwickelt haben, auf das Leben in Entenhausen zugehen.
Wie geht das genau? Nennen Sie mir noch ein paar Beispiele.
Naja, Sie haben eben eins genannt, nicht? Wenn man zum Beispiel das Entenhausener Münster sich anschaut, das ist ein prächtiges Bauwerk, was da in der Mitte der Stadt steht, was einen Brunnen hat, was eine Orgel hat und was eine wunderbare gotische Hallenkirche ist. Und davon wissen wir ein wenig aus einer Geschichte und wir kennen also ein bisschen von der Bauweise dieses Hauses. Und nun hat sich ein Wissenschaftler daran gemacht, das mal etwas genauer zu analysieren. Und das wird morgen dann vorgetragen.
Sie beschäftigen sich mit einer imaginären Welt, Entenhausen eben, die Welt, wo Donald Duck und seine Freunde leben, aber eben sie nähern sich mit wissenschaftlichen Methoden diesem Thema. Das heißt, sie bewegen sich auch zwischen eben wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit und auch Humor. Ja, wie gehen Sie um mit diesem Spannungsfeld?
Das wird uns von außen immer aufgedrückt, dass wir lustige Menschen wären. Ich weiß gar nicht, woher Sie dazu kommen. Denn unser Thema ist die Welt von Entenhausen, die wir beschrieben haben auf über 6000 Seiten von einem Herrn Barks, der offensichtlich einen sehr genauen Einblick in diese Welt hatte und sie sehr detailliert beschreiben konnte. Und anhand dieser Kenntnisse nähern wir uns nun dieser Welt und versuchen sie inhaltlich zu erfassen. Und was daran lustig ist, das weiß ich nicht.
Das heißt, es ist ernst?
Es ist, natürlich ist es ernst. Es ist wissenschaftlicher Ernst, nicht? Und so wie andere Vereine oder wissenschaftliche Gesellschaften sich mit Historie oder Architektur oder sonst etwas befassen, so befassen wir uns eben mit Entenhausen.
Das ist nicht lustig, sagt Gangolf Seitz, die Ehrenpräsidente der Deutschen Organisation der nicht kommerziellen Anhänger des lauteren Donaldismus, DONALD. SRF 2 Kultur um 6:03. Hier habe ich Ihnen Remo Vitelli mit den Kulturnachrichten.
Die älteste Schweizer Jazzformation hat ausgespielt. Das Metronome Quintett hat sich nach 60 Jahren aufgelöst. Das hat die Band heute mitgeteilt. Ein Gedenkkonzert für eines der Gründungsmitglieder, für den Vibraphonisten Ueli Staub, sollte der letzte Auftritt gewesen sein. Staub ist letztes Jahr gestorben. 1961 hatte das Metronome Quintett seinen ersten Erfolg am Internationalen Jazz Festival von Zürich. Im Laufe der Jahre produzierte das Quintett über ein Dutzend Schallplatten. Die finnische Erfolgsautorin Sophie Oksanen soll 1 Million Euro Strafe zahlen, weil sie ein Buch nicht geschrieben hat. Diese Strafzahlung fordert der Verlag Basar als Entschädigung für ein Buch, das vertraglich vereinbart gewesen ist. Das berichtet eine finnische Zeitung. Vorausgegangen war ein Streit zwischen Sophie Oksanen und dem Verlag. 2005 war vereinbart worden, dass Oksanen ein Buch mit dem Titel «Französische Birne» liefert. Dies ist jedoch nicht geschehen. Der Vertrag läuft zwar noch bis 2015, der Verlag glaubt jedoch nicht daran, dass das Buch vorher noch erscheinen kann und fordert deshalb nun von der Autorin diese hohe Entschädigung. Eine Reihe von heiligen Masken der Hopi-Indianer darf versteigert werden. Ein Gericht in Paris hat entschieden, der Antrag der Hopi ist abgelehnt. Die Richterin habe den Verkauf der 70 Masken in einem Auktionshaus genehmigt, bestätigte ein involvierter Anwalt heute. Das Gericht habe den heiligen Charakter der Objekte zwar anerkannt, den Antrag jedoch zurückgewiesen. Grund: In Frankreich dürfen nur menschliche Körper nicht Gegenstand eines Verkaufs sein. Die Hopi hatten geltend gemacht, dass es sich bei den Masken um heilige Objekte und kulturelles Erbe ihres Volkes handle und hatten deshalb den Verkauf verhindern wollen. Sie ist eine der berühmtesten Skulpturen der Kunstgeschichte und ein Abguss davon soll an einer Auktion rund 12 Millionen Dollar bringen. Der Denker von Auguste Rodin wird im Auktionshaus Sotheby's versteigert. Das Original steht im Musée Rodin in Paris. Der Abguss stammt aus dem Jahre 1906, ist also noch zu Lebzeiten des Künstlers entstanden. Zum ersten Mal überhaupt gibt es an einer europäischen Hochschule einen Lehrstuhl eigens für jüdische Musik. Mit der Antrittsvorlesung des Musikwissenschaftlers Jascha Nemtsov gibt es an der Musikhochschule in Weimar nun diesen Studiengang. Die Professur unterstützt in Zukunft auch die Ausbildung von jüdischen Kantoren. Die Professur beschäftigt sich jedoch mit allen Bereichen jüdischer Musik.
SRF 2 Kultur.
Und Metronome, so heißt auch dieses Stück hier des Metronome Quintetts, das sich eben aufgelöst hat, komponiert hat sein Saxophonist Bruno Spöri.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.